D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Nighttalker Jürgen Domian, der war vor ein paar Wochen hier in Eine Stunde Liebe zu Gast und hat hier gesagt:
Es gibt natürlich auch Mosaiksteinchen, die sehr viel konservativer geworden sind. Wieder der Trend zur Ehe. Also ich komme ja nur aus einer Generation, wo man so über Ehe eher die Nase gerümpft hat. Man hat das so als bürgerliches, spießiges Relikt gesehen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall. Viele junge Leute wünschen sich eine klassische Ehe. Da geht man auch in die Kirche, obwohl man mit der Kirche gar nichts zu tun hat. Man führt dann auch so ein eher, ich meine es jetzt gar nicht böse, aber eher ein spießiges Leben, so wie man sich das eben so vorstellt.
Ja, suchen wir das spießige Leben wirklich wieder? Was ist dran an der These? Heiraten wieder mehr Leute? Geht's Richtung klassische Ehe, Kinder, Reihenhaus? Das fragen wir in dieser Sendung. Wir haben die harten Zahlen und die Menschen, die ganz bewusst sagen, ja, ich will. Ich bin Till Opitz, willkommen.
D-Radio Wissen.
Windeln ausverkauft, die Spielplätze ziemlich voll und jede Menge Kinderwagen auf dem Bürgersteigen. Wer durchs Frankfurter Nordend, das Glockenbachviertel in München oder Hamburg-Eimsbüttel läuft, der sieht sofort, es gibt viele junge Familien dort, viele Kinder. Das ist zumindest so der Eindruck. D-Radio Wissen-Reporterin Patricia Grom, du hast die Zahlen recherchiert. Schauen wir erstmal auf die Kinder. Gefühlt gibt es mehr Kinder. Sagen das auch die Zahlen?
Absolut. Also die Geburtenziffer ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Pro Frau werden in Deutschland im Schnitt 1,5 Kinder geboren. Das ist die höchste Zahl seit den 1980er Jahren. Und die Zahlen sind seit 2012 kontinuierlich gestiegen, so jedenfalls das Statistische Bundesamt. Gerade Akademikerinnen bekommen wieder Kinder. Die meisten bekommen Mütter aus Sachsen. Am wenigsten Kinder werden im Saarland geboren. Und ausländische Frauen bekommen im Schnitt auch mehr Kinder als Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Also wieder mehr Kinder in Deutschland. In welchem Alter werden die Mamas eigentlich ja Mamas?
Ja, also eigentlich recht spät. Also das erste Kind bekommen die Mamas im Durchschnitt mit knapp 30. Beim zweiten Kind sind die Mütter dann so im Schnitt 32. Wenn es ein drittes Kind gibt, dann sind sie im Schnitt um die 33 Jahre alt. Früher waren die Mütter deutlich jünger.
Also vor allen Dingen in den Großstädten, natürlich auch in den einschlägigen Vierteln, da sieht man die Papas an der Kasse Windeln kaufen. Die Spielplätze sind eigentlich immer voll. Es gibt jede Menge Eltern-Kind-Cafés oder auch Kinderspielzeugläden, wo früher mal eine Kneipe drin war zum Beispiel. Täuscht da der Eindruck oder ist es wirklich vor allen Dingen ein Phänomen, dass die Leute in der Stadt Kinder kriegen?
Nee, das ist tatsächlich so. Also die Zahlen belegen, dass Stadtmenschen mehr Kinder kriegen als die Leute, die auf dem Land wohnen. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, auch in anderen Ländern werden in den Städten überdurchschnittlich viele Kinder geboren. Auch deshalb haben viele Städte das Problem, genug Kita und Schulplätze anzubieten und da in Sachen Infrastruktur mitzuwachsen.
Was heißt das denn, wenn man sich das mal weltweit anguckt, das vergleicht? Hat Deutschland in Sachen Kinder aufgeholt, kann man das so sagen?
Nee, überhaupt nicht. Zwar werden wieder mehr Kinder geboren, aber absolut gesehen ist Deutschland noch immer Schlusslicht. Nur in Japan bekommen Frauen ähnlich wenig Kinder wie in Deutschland. Wir brauchen jetzt nur mal nach Frankreich schauen. Da kommen zum Beispiel auf eine Frau im Schnitt 2 Kinder, also nicht wie bei uns 1,5. Und weil eben in den letzten Jahrzehnten so wenig Nachwuchs kam, ist die absolute Zahl der Frauen überschaubar.
Hier in Deutschland.
Genau. Es sterben jedes Jahr deutlich mehr Menschen, als geboren werden.
Kinder sind ja das eine, heiraten, Hochzeiten das andere. Geben sich auch wieder mehr Paare das Ja-Wort? Also ist auch heiraten wieder in?
Ja, also der Trend geht leicht nach oben. Die neuesten Zahlen sind von 2015. Da stieg die Zahl der Eheschließungen, also im Vergleich zum Vorjahr, um knapp 4%. Das Jahr davor war die Zahl auch schon gestiegen. Aber insgesamt ist der Trend nicht so stark wie beim Kinderkriegen.
Kann man auch sagen, wann die Leute heiraten, also wie alt die dann sind in der Regel?
Ja, kann man, und zwar ziemlich spät. Und das ist ein sehr eindeutiger Trend. Die Paare werden immer älter. Also die Männer sind inzwischen bei der Heirat im Schnitt knapp 34 Jahre alt und die Frauen gut 31 Jahre alt, also das bei der standesamtlichen Hochzeit.
Mehr Hochzeiten, mehr Kinder in Deutschland, aber geheiratet wird erst verdammt spät. Danke, Patricia Grom, für diese Fakten. Es wird wieder geheiratet in Deutschland. Die Zahl der Hochzeiten hat zugenommen. Mehr Menschen entscheiden sich für die klassische Ehe. Zum Beispiel Angie. Sie ist Ende 20, Krankenschwester, lebt in Überlingen am Bodensee. Sie hat letztes Jahr geheiratet, lebt mit ihrem Mann im Reihenhaus. Aber Angie, die stellt sich am besten mal selber vor.
Mein Name ist Angela Grünvogel. Seit Oktober heiße ich Grünvogel. Bin 27 Jahre alt und komme aus Überlingen am schönen Bodensee. Mein Mann ist 29. Ein Paar sind wir schon, ja, ist schwierig zu sagen, weil wir öfter eine On-Off-Geschichte hatten. Vor der Hochzeit würde ich jetzt mal so 3 Jahre sagen. Es kam eigentlich dazu, dass er mir einen Antrag gemacht hat, ganz klassisch, schön am Strand. Ja, da haben wir einfach davor auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es eigentlich schön wäre, eine Familie zu gründen. Familie ist einfach auch der Familienname und der Familie, die Familie an sich. Also wir haben unsere kleine eigene Einheit gegründet sozusagen.
Familie an sich ist Angie wichtig. Sie ist 27 und schon verheiratet. Sie hat nicht das Gefühl, dass sie was verpasst, wenn sie so früh verheiratet ist. Also so Sachen wie Reisen, sich ausleben, Work and Travel oder ähnliches.
Also ich denke, dass sowas immer möglich ist, zu reisen. Und es ist auch möglich, irgendwie noch Spaß zu haben. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen, wenn man verheiratet ist. Ich gehe auch öfter mal alleine weg. Und wir haben trotzdem einfach unsere eigenen Interessen und so, die fallen nicht weg. Deswegen ist es kein Verlust, sondern eher noch ein Gewinn geworden.
Die Ehe ist für Angie ein Gewinn und für sie war auch klar, wenn schon Hochzeit, dann bitte auch traditionell klassisch. Angie über den Tag, an dem sie Ja gesagt hat.
Viele haben gesagt, das ist der schönste Tag im Leben der Frau. Und es war tatsächlich so. Wir haben standesamtlich geheiratet, relativ klassisch, ja, in weiß. Und niemand der Gäste hatte ein weißes Kleid an. Und nur ich und mein Mann eben im Anzug. Und ja, sehr festlich. Wir haben geheiratet im Standesamt in Überlingen, was Wunderschönes. Dann waren wir im Museumsgarten danach, hatten einen schönen Sektempfang. Also es war eigentlich auch recht klassisch. Und danach waren wir auf einem Schiff, das nur uns gehört hat an diesem Tag und sind danach dann noch in eine Location gegangen, um dort richtig zu feiern. Und da wurde dann auch getanzt und schön gegessen. So. Die Familie war da, es waren Freunde da, es waren... Und das macht Heiraten auch so schön, dass es eben dieser eine Tag ist und dann ist es die Vorbereitung, die Nachbereitung.
Wunderschön war es. Angie ist noch ganz begeistert von ihrer Hochzeit. Für sie ein traumhafter Tag. Für andere ist Heiraten eher so das Grauen, irgendwie spießig oder zumindest unnötig. Was sagt sie denn denen, die Heiraten ziemlich oldschool finden?
Naja, ich finde, dass es einen besonderen Mut braucht, um zu heiraten. Das ist schon so. Man muss sich komplett auf den anderen einstellen. Du kannst dann irgendwie nicht sagen, so ja, pff, wie du vorher schon angesprochen hattest, jetzt mal eben noch hier nach, weiß ich nicht, Fernreise machen alleine und so. Du musst dich halt irgendwie absprechen mit deinem Partner. Ich verurteile niemanden, der das nicht möchte, aber es ist was Besonderes, einfach sich so komplett auf jemanden einzulassen. Ja, erfordert Mut. Also ich habe auch Freunde, die selber nicht verheiratet sind und da jetzt auch überhaupt noch nicht dran denken oder es vielleicht auch gar nie vorhaben. Die können das gerne so machen.
Ehe fordert Mut, sagt Angie. Und wie ist das mit der Rollenverteilung zwischen ihr und ihrem Mann? Ist die auch eher klassisch?
Ja, wir sind da schon recht modern, würde ich sagen. Gut, er mäht schon den Rasen, gebe ich zu. Und vielleicht kümmere ich mich auch mal mehr um die Küche oder so. Und ich koche auch sehr gern, aber so jetzt, dass wir jetzt da irgendwie unsere genaue Rollenaufteilung haben, eher bedingt.
Die Hochzeit von Angie und ihrem Mann war eher traditionell. Die Rollenverteilung, die ist eher modern, sagt Angie 27. Ja, die Hochzeit ist jetzt ein paar Monate her. Die beiden planen jetzt auch ganz klassisch nach der Heirat Nachwuchs. Warum Kinder?
Weil wir so weit sind, auf jeden Fall. Die Familie, von der ich gesprochen habe, zu vergrößern. Und das ist auf jeden Fall ein großer Wunsch. Ich wünsche mir einfach, dass wir ganz lange zusammen sind, dass wir ganz alt werden und dass wir auf die ganzen schönen Dinge zurückblicken können irgendwann und auch auf unseren Hochzeitstag. Und dass wir den immer schön feiern, dass ich immer schön Blumen bekomme. Dass es einfach so bleibt, dass wir glücklich sind, dass wir gesund sind und auch in schlechten Zeiten einfach zusammenhalten können.
In guten wie in schlechten Zeiten wollen Angie und ihr Ehemann zusammenhalten, zusammenbleiben. Das Paar hat sich für den klassischen Weg entschieden, die Ehe. Und dazu gehören für sie auch bald Kinder. Eine Stunde Liebe. Kurzer thematischer Break. Zeit für unser Liebestagebuch. Und da geht es nicht so mega klassisch zu. Es geht um Lara. Lara heißt eigentlich anders, ist 31, lebt in Norwegen, ist ursprünglich aus Deutschland. Sie ist lesbisch und hat in Norwegen eine 14 Jahre ältere Frau kennengelernt. Und diese Frau hat wiederum zusammen mit ihrer Ex-Frau 2 Kinder. Ja, und in diese Konstellation ist Lara dann reingekommen. Und ja, was das dann gemacht hat, das erzählt euch Lara am besten selbst.
Da sind 2 Kinder und da ist sie und da ist einfach dieser leere Platz für eine Person und ich habe das Gefühl, so Sie wünscht sich nichts mehr, als dass ich irgendwie diesen Platz ausfülle. Sie hat sich total gefreut, dass ich mich total so gut mit den Kindern verstehe und so. Dass die auch so Lust haben, mich zu sehen und dass ich den Geschichten vorlese und dass ich mit deren Freundinnen, dass ich deren Freunde kennenlerne und so weiter, ne? Also, ja, dass das einfach gut klappt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Unser Sex wurde irgendwie mal besser, weil wir uns immer besser kennengelernt haben. Und man hat sich an den Geruch von der anderen Person so gewöhnt und ich wusste ganz genau, wie ich sie anfassen muss und berühren muss, damit sie kommt und was sie mag. Und ich wusste auch so, was so kleine neue Schritte sind, die ich so ausprobieren kann. Also zum Beispiel so sie mal so von hinten zu nehmen zum Beispiel oder so. Wenn wir Sex hatten, haben wir ganz oft, sind wir so immer zusammengekommen zum Beispiel, was wir irgendwie beide gut fanden. Irgendwann will man ja auch so ein bisschen runterkommen von diesen ersten Verliebtheitsgefühlen und so ein bisschen so seine Ruhe haben. Und man will auch einfach, dass man so abends mal vom Fernseher irgendwie so einschläft, weil man irgendwie so entspannt ist und so weiter. Und ja, und das war natürlich dann auch so bei uns, ne? Und dieses mit Jogginghose voneinander rumlaufen und so weiter, das natürlich hat sich das bei uns dann auch irgendwann eingeschlichen. Und das hat dann irgendwie so gemacht, dass wir nach einer Zeit so ein bisschen, ja, dass der Sex so ein bisschen langweiliger wurde. Am Anfang haben wir uns noch so total viel bewegt im Bett und verschiedene Stellungen, ne? Und es ging manchmal über mehrere Stunden und so weiter. Und irgendwann, dann lag sie halt einfach auch oft unten und oder auf dem Rücken und ich habe dann alles gemacht und hat dann manchmal das vielleicht so 10 Minuten gedauert, der ganze Sex. Und dann habe ich halt gemerkt, dass die ihre Ex-Frau und sie halt täglichen Kontakt haben und sich auch ganz gut verstehen und dadurch, dass sie eine Freundschaft haben mittlerweile, dass ja auch diese Absprachen und diesen Alltag irgendwie einfacher macht, als wenn man dann die ganze Zeit so sauer ist aufeinander und gemeine SMS schreibt oder so weiter. Sie haben sich darauf geeinigt, dass sie vom gleichen Samenspender sich inseminieren lassen. Das heißt, die Kinder sind biologische Halbgeschwister, im sozialen Leben natürlich komplette Vollgeschwister. Die sind nur 3 Monate auseinander, das heißt, sie sind fast im gleichen Alter. Und ja, und natürlich hat das zwischen ihr und ihrer Ex-Frau eine total starke Verbindung geschaffen. Diese schwierige Familienkonstellation mit Kindern hin und her fahren und täglichen Absprachen und Verabredungen. Ja, dass ich gemerkt habe, dass Lucia und ihre Ex-Frau sich jeden Tag Kontakt haben und sich täglich sehen und so weiter. Das hat bei mir doch zu relativ viel Eifersucht geführt und es hat auch noch zu anderen Problemen geführt. Und wie diese Eifersucht aussieht und welche Schwierigkeiten wir dann bekommen haben nach einiger Zeit, das hört ihr beim nächsten Mal.
Lara über die Liebe zu einer Mama in Norwegen. Wenn auch ihr ins Liebestagebuch wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben, mail@deradiowissen.de. Ehe, Kinder, Reihenhaus. Ist das was für euch? Das ist das Thema in eine Stunde Liebe und das haben wir euch diesmal in Köln auf der Straße gefragt.
Im Moment würde ich schon sagen, also Kinder möchte ich schon noch irgendwann haben. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da geht die Karriere vor.
Für mich ist es das absolute Ziel zu heiraten. Um ehrlich zu sein, freue ich mich sogar drauf.
Halte ich mich ganz weit weg von. Ist mir zu monoton, zu stupide. Dieses Sicherheitsgefühl, was man vermittelt bekommt, was es eigentlich gar nicht gibt. Dieses typische Haus und Hund und Kind und alles, das darauf arbeite ich nicht hinaus.
Hochzeit ist für mich jetzt nicht das Maß aller Dinge. Wenn es dann irgendwann passt, es kostet ja auch alles Geld, würde ich es auch machen.
Eigene Kinder zu haben schon, aber es gibt schon Kinder, die sich gerne eine richtige Familie wünschen, die halt keine haben. Denen könnte man dann halt auch was bieten.
Kinder wären schön, ob das jetzt mit einem Partner für immer hält oder nicht, ist ja immer, kann man nie sagen. Aber Kinder wären schon schön, ja.
Kinder sind in, zumindest die Geburtenziffer in Deutschland ist seit 30 Jahren nicht mehr so hoch gewesen wie aktuell. Auch die Zahl der Hochzeiten steigt. Warum ist das so? Was sagt die Wissenschaft dazu? Die Radio-Wissen-Reporterin Patricia Grohm ist nochmal da. Warum bekommen wir wieder Kinder, heiraten wieder öfter?
Ja, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Jedenfalls weiß es keiner. Es gibt Soziologen, die erklären das mit den Krisen der letzten Jahre, also Wirtschaftskrise, Kriege, instabile Weltlage. Mhm. In solchen Zeiten orientieren sich die Menschen stärker am Privaten, bauen sich also eine kleine heile Welt, so eine Art Neo-Biedermeier. Es gibt aber auch Forscher, die das Gegenteil behaupten. Also nach ihrer Meinung heiraten die Leute und kriegen Kinder, weil sie für sich und ihre Kinder optimistisch in die Zukunft schauen.
Welche Rolle spielen denn politische und gesellschaftliche Änderungen? Wenn man sich da mal umguckt, da gab es ja in den letzten Jahren einiges an Neuregelungen, an neuen Gesetzen.
Ja, also Deutschland ist etwas familienfreundlicher geworden. Es gibt ja seit 2013 den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz oder eine Tagesmutter. Auch wenn die Umsetzung noch etwas hakt, lassen sich Job, Kinder und Familienleben heute tendenziell besser vereinbaren.
Ja, und dann gibt es ja auch noch dieses Elterngeld oder Elterngeld Plus. Was ist damit?
Ja, das könnte auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Das macht es Mamas und Papas seit einigen Jahren leichter, aus dem Job auszusteigen, sich um den Nachwuchs zu kümmern, ohne große finanzielle Verluste.
Du hast vorhin angesprochen, vor allen Dingen in den Städten werden mehr Kinder geboren als auf dem Land. Früher war das umgekehrt, da wurden mehr Kinder auf dem Land geboren. Jetzt bekommen die Städter mehr Kinder. Weiß man, warum das so ist? Warum das so eine Entwicklung ist?
Nee, da sind sich die Forscher auch noch uneins. Es gibt ein paar Vermutungen, zum Beispiel, dass Mann und Frau in Städten leichter Teilzeitjobs finden, was natürlich gut ist für die Kinderversorgung. Außerdem gibt es in Städten mehr Auswahl in Sachen Kitas, Horte, Tagesmütter und Väter. Und in etlichen Städten wohnen junge Familien in Neubaugebieten. Da gibt es natürlich dann viele junge Eltern. Man passt gegenseitig auf die Kinder auf, hilft sich. Und das ist dann letztlich so eine Art Dorf in der Stadt.
Patricia Grohm in eine Stunde Liebe über mögliche Gründe für die steigende Zahl von Familiengründungen. Ob wir heiraten, wen wir heiraten und vor allen Dingen wann wir heiraten und ob wir überhaupt Kinder wollen, das können wir zum Glück in der Regel alles selber entscheiden. In China ist das anders. Dort droht gesellschaftliche Ächtung, wenn Mann oder Frau mit 30 noch nicht unter der Haube ist. Vor allem auf dem Land ist die heterosexuelle Ehe mit Kindern so eine Art Muss. Vor allem die Eltern nerven, wenn man als Kind als Single nach Hause zu Besuch kommt. Christoph Sterz hat unseren China-Korrespondenten Steffen Wurzel gefragt, wen der gesellschaftliche Druck trifft.
Leute, die zu Hause auflaufen, sagen wir mal so Leute eben zwischen Ende 20 und Anfang 30, die werden abgecheckt. Wenn die nämlich nicht mit einem Ehepartner, mit einer Ehepartnerin zu Hause auflaufen und sogar noch mit Enkelkindern am besten, dann werden die natürlich ausgequetscht und gefragt, wieso bist du immer noch nicht verheiratet? Wieso hast du kein Glück mit Männern oder mit Frauen? Und wann bringst du endlich die Kinder, die Enkelkinder für uns nach Hause? Und alle, die eben keine Kinder mitbringen können und keinen Ehepartner oder mindestens einen Freund oder Freundin, die ja, leiden dann unter Stress, weil das jedes Jahr wieder aufs Neue kommt, diese Frage, und das ist anstrengend.
Und ist das dann so, dass der Familienrat dann quasi tagt und sich überlegt, wie aus dieser schwierigen Situation, dass die Tochter zum Beispiel noch keinen Mann hat, rauszukommen ist?
Also es gibt dann natürlich, wie in europäischen Familien auch, alle Varianten. Es gibt die Familien, wo einfach ein bisschen stärker insistiert wird, wo ein bisschen offensiver nachgefragt wird. Natürlich gibt es auch moderne chinesische Familien, wo dann gesagt wird, Schwamm drüber. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, wenn die einmal im Jahr eben zum Neujahrsfest nach Hause fährt, die ist so Ende 30 und die hat eben keinen Mann, auch keinen Freund, dann bricht die jedes Mal in Tränen aus, weil vor allem die Mutter wirklich Stress macht und sagt, wie soll das mit uns weitergehen, Kind? Und dazu muss man sagen, Kinder sind in China eine Art Lebensversicherung und auch die wichtigste, ja, Sozialversicherung, kann man einfach sagen, weil es völlig üblich ist in China, dass die Kinder den Eltern im Alter irgendwann helfen, finanziell, aber auch tatkräftig zur Hand gehen und sie auch bei der Pflege unterstützen. Dazu gehören dann eben auch die Enkelkinder, und wenn die nicht da sind, dann ist das aus Sicht vieler Chinesen keine richtige Familie, und das ist dann eine große Schande.
Ich habe schon öfter mal den Begriff der Restefrauen gehört für Frauen ab 27, die eben noch keinen Mann haben. Ist das, also ich finde diesen Begriff ziemlich krass. Ist der nach wie vor präsent in China eigentlich?
Ja, genau. Sheng Nü heißt das auf Chinesisch. Restefrau übersetzt ist natürlich ein ganz fieser Begriff. Das zeigt auch schon ganz deutlich, dass Frauen vor allem wirklich Ziel dieser Diskriminierung sind. Wenn man als Mann einigermaßen erfolgreich im Beruf alleinstehend ist, dann ist das nicht so ein Problem wie bei Frauen, weil Frauen immer noch in der chinesischen Gesellschaft leider oft als Anhängsel des Mannes gelten. Und wenn man dann eben ab 27, 28 immer noch nicht unter der Haube ist, gilt man in konservativen und ländlichen Bereichen Chinas tatsächlich als Sheng Nü, als Restefrau.
Und das mit dem familiären Druck, das gilt dann natürlich und besonders auch für Homosexuelle.
Es gibt eben dieses typische chinesische Familienbild und das besteht aus Mann, Frau und Kind oder in Zukunft vielleicht auch zwei Kindern. Und wenn man diese Norm, sage ich mal, nicht einhält, und das ist als Homosexueller eben schwierig, dann wird man eben ja ein bisschen schief angeguckt. Und deswegen gibt es einen ganz klaren Trend in China, dass nämlich Schwule und Lesben ja Scheinehen, sogenannte Vertragsehen eingehen, dass also online meistens geschaut wird, okay, gibt es einen Schwulen, gibt es eine Lesbe, die ich als Schwuler oder Lesbe heiraten kann, um eben für ja familiären Frieden zu sorgen, zumindest für eine Zeit lang.
Die heterosexuelle Ehe mit Nachwuchs ist ein hohes gesellschaftliches Ideal in China. So groß, dass Lesben und Schwule häufig Scheinehen eingehen, um den Schein zu wahren. Das war eine Stunde Liebe über den Trend zur klassischen Ehe zu Kindern. Egal, ob ihr jetzt persönlich auf Heiraten, auf Kinder steht oder dann doch lieber auf Polyamorie oder das kinderlose Single-Leben genießt, werdet glücklich. Ich danke fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.